Ich heiße Matthias, ich komme aus Lübeck. Und ich habe schon gefrühstückt, ihr wahrscheinlich auch, ich aber mit meiner Lebensgruppe. Wir haben im umgekehrten Rhythmus, unsere Kleingruppen heißen Lebensgruppen und so. Ich hoffe, ich habe keine Mohnkörner zwischen den Zähnen. Um bei dem Thema des heutigen Tages weiterzumachen, ich habe so Schmerzen, so im Brustbereich und Schulterbereich. Wenn ich so anspanne, also heute Nacht konnte ich schlafen, aber wenn ich so anspanne, dann zwickt es auch so ein bisschen in den Knien. Wenn ich dir das erzählen würde, was würdest du fragen? Genau, was hast du gemacht? Warst du auch im Garten? Tatsache, das machen wir ja alle. Ich lege gerade so eine Gartenterrasse an. Ich habe das beim Olli gesehen, ganz klasse. Und jetzt denke ich, das brauchen wir auch. Und da ich ja immer gerne was schaffen möchte, aber natürlich auch kein Handwerker bin, macht das natürlich doppelt Mühe. Und so bin ich jetzt natürlich von Muskelkater gekennzeichnet. So. Aber was, worauf ich hinaus will, ist, wenn man sowas hört, man hat irgendwas, ist die Frage sofort, woher kommt das? Also ich meine, was hast du gemacht, dass das Problem auftritt? Ist ja ganz klar. Ist in jedem Fall so. Man verfolgt das zurück. Also wenn irgendwie eine Behinderung oder ein Schmerz, wenn irgendwie eine Blockade vorliegt, dann ist der erste Gedanke, was ist denn vorher passiert? Denn normal ist ja eigentlich, zumindest in meinem Alter noch, dass es erstmal nicht wehtut. Anders ist das im christlichen Bereich. Im christlichen Bereich ist ja so, man startet und die Folie, die ich hätte zeigen wollen, sagt, dass wir, wenn wir so getauft werden und das neue Leben starten, das Leben Jesu leben sollen eigentlich. Also ein erneuertes Leben. Also es ist vorher, wissen wir alle, da war einiges schiefgelaufen und jetzt ist das neue Leben. So sollen wir eigentlich starten. Das Problem ist nur, manchmal klemmt es trotzdem. Manchmal lebt man nicht so. Manchmal gelingt einem das nicht so, wie man das gerne hätte. Und manchmal fehlt die Frage, woher kommt das eigentlich? Warum stoße ich denn also an so eine Wachstumsgrenze? Warum bin ich denn kein liebenswürdigerer Mensch geworden so richtig? Oder eben nur manchmal? Oder speziell so in christlichen Veranstaltungen kann man sehr freundlich sein. Aber wenn man zu Hause, ne, Partner einen so nervt, dann will das neue Leben, so ne, wie Jesus so aufgetreten wäre, das will einem nicht so richtig von der Hand gehen. Woher kommt das? Dass das, was wir eigentlich glauben und wollen und auch überzeugt sind, dass wir das Neue so von Jesus haben, wie kommt das, dass das irgendwie doch nicht so richtig aus uns raus will, dass wir das nicht so leben können? Und dem bin ich mal nachgegangen, weil wir hatten neulich mal eine Taufe und durch diese Taufe wurden wir zusammen mit ihm begraben und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Also Paulus geht davon aus, wir haben dieses neue Leben und das ist das Natürlichste, dass wir jetzt auch darin leben sollen. Also das neue Leben, das ist, ne, wir sind jetzt auf diese Spur gesetzt worden und jetzt lebt man wie Jesus. Du hast alles bekommen, ich habe alles bekommen und manchmal ist das nicht so einfach, das zu leben. Und ich vergleiche das mal mit so einem Luftballon. Weil die Frage ist, na, irgendwas lag schon vorher in meinem Leben vor an Problemen und das ist doch nicht so ganz erneuert worden durch Jesus. Und das ist so wie bei diesem Luftballon. Jemand hat mir vielleicht mal gesagt, dass er nicht so viel von mir hält. Dass er irgendwie enttäuscht ist von mir. Dieser Luftballon kriegt dann so ein bisschen Luft. Da hat jemand ein böses Wort zu mir gesagt. Vielleicht war es sogar berechtigt, dann ist besonders doof. Du bist nicht so ein verlässlicher Mensch. oder der und der Aufgabe bist du nicht gewachsen. Du packst es nicht. Das willst du vergeigen. Wir haben mal mit Freunden zusammengesessen und so in so einer Runde, wir haben Abendbrot gegessen und einer erzählte, ja, mein Vater, er hatte sich so ein bisschen, weiß nicht, die Fischdose irgendwie komisch aufgemacht, alles spritzt über den Tisch, keine Ahnung. Und er sagt, ja, das hat mein Vater immer auch schon früher gesagt, du bist kompliziert und langsam, du kannst nur Beamter werden. Keine Ahnung, tatsächlich ist Beamter geworden. Egal, aber das kam so raus und alle lachten so ein bisschen und wir kennen uns, haben uns gern, kein Problem. Aber ich hatte den Eindruck, das war natürlich so ein bisschen so ein Lacher, aber das ist so ein Ding, was in seinem Herzen weiter wirkt. Ne? Du bist so ein Typ und ne, der Vater war Geschäftsmann und hat das gerissen. Ja, aus dir, na, so richtig wirst du es nicht packen. Soll nichts Negatives über Beamte sein, sondern es war einfach so ein Ding. Manchmal gibt's. Das müsst ihr selber verantworten. Manchmal gibt es Worte, die so im Herzen weiter wirken und die sind da und manchmal merkt man die nicht und manchmal in manchen Situationen kommt das wieder hoch. Und man glaubt nach und nach selber diesen Aussagen, die andere über einen gesagt haben. Vor allen Dingen diese negativen Sachen. Und eigentlich ist das ja nur Luft, das sind ja nur Worte. Aber das Ding ist, wenn du das mal wegdrängen willst, was willst du machen? Es kommt wieder. Und wenn du sagst, nein, ich schaffe das schon, und dann fällt dir jetzt erstmal der Schraubenzieher aus der Hand und gleich ist es wieder da. Ja, ich bin eben ungeschickt. Und so ein Ding, ne, das kann so eine Eigendynamik gewinnen im Leben und du glaubst irgendwann selber daran, so ein Typ bin ich. Die und die Begrenzung habe ich und die werde ich nie überwinden. Ich bin eben so. Ich bin so. Und das prägt das Selbstwertgefühl. Es kann eine Situation, eine Sache von jemandem, der dir wichtig ist, ne, oft sind es die Eltern, es kann sein, es geht ja bis Mobbing in der Schule, wo auf einmal, ich habe so Berichte gesehen im Internet, wo Leute so berichtet haben, wie das anfing aus heiterem Himmel. Auf einmal haben zwei, drei Leute angefangen, richtig negative Sachen zu sagen. Kann im Büro sein, kann überall sein. Und das geht dahin, dass jemand wirklich überzeugt ist, ich bin ein unwerter Mensch. Ich werde es nicht packen. Ich störe hier nur. Ich bin hier über. Ich bin nicht geliebt. Ich mache alles falsch. Und bis dahin, dass eine Todessehnsucht eintritt, ne, und dass tatsächlich Menschen in Suizid gehen, weil sie vollkommen überzeugt sind, das Leben ist so katastrophal, was ich lebe, ich muss das beenden. Und das sind diese Dinge, das ist eigentlich nur Luft. Das ist eigentlich Quatsch. Wenn du glaubst, was Gott über dich sagt, dass du kostbar bist und wertvoll, dass er dich eigens gemacht hat, dass du nicht einfach irgendwie so ein Produkt von Genetik bist, sondern dass er kunstvoll und fein, so heißt es im Psalm 139, kunstvoll und fein nach Luther, hat er dich gemacht. Das heißt, Gott hat sich Mühe gegeben. Das ist nicht einfach irgendwie umsonst, das ist nicht ein Spiel des Zufalls, sondern das ist genau der Typ, den Gott haben wollte, der Gott noch gefehlt hat, für den Platz im Himmel frei ist. Jesus hat ja gesagt, ich gehe euch voraus, ist das Namensschild schon bereitet? Das ist, du bist erwartet, du bist wertvoll, du bist kostbar. Aber dein Denken über dich, mein Denken über mich, ist manchmal vielleicht total verkehrt. Durch irgendwen, der irgendwas Blödes mal gesagt hat und du schenkst dem Glauben. Und das ist das Riesenproblem. Das ist das Riesenproblem. Und manche haben solche Defizite und sie sagen, naja, ich klebe mal einen netten Aufkleber drauf, nämlich so schlimm ist das nicht. Ne? Und manche kokettieren auch so ein bisschen mit ihren Schwächen und sagen, naja, ich bin eben so ein Typ, ja, ich bin eben nicht so praktisch. Ne? Und naja, man richtet sich irgendwie ein. Oder man fragt irgendwen so ein bisschen, lässt sich trösten. Ja, wir haben dich auch trotzdem lieb, das ist auch kein richtiger Trost, aber Manche machen das auch christlich, ne? Und ich mach das mal durch dieses Kreuz. Das ist so eine Sache, Gott will mich ja auch demütigen, ne? Und den Stolzen enthält er ja sowieso seine Freundlichkeit und so vor. Also man muss ja auch ein bisschen schlecht über sich denken, das ist ja auch richtig und das ist ja auch nötig, sonst wird man ja hochmütig. Und damit versucht man zu vergeistlichen, was gar nicht wahr ist. Ein ganz falsches Selbstbild, ganz falscher Glaube über sich. Und man versucht das sozusagen Gott in die Schuhe zu schieben und denkt, das ist noch richtig. Und das Einzige, ja, was kann man noch machen? Man kann versuchen, wie gesagt, mit jemandem zu sprechen, in die Seelsorge zu gehen oder einem Freund oder jemandem zu berichten und dann tatsächlich, was man erlebt ist, dass da ein bisschen die Luft rausgeht und es einem besser geht, es nicht mehr so drückend ist. Es ist toll, wenn man sprechen kann. Das Problem ist nur, wenn du das Ding nicht los wirst, bei der nächsten Gelegenheit, wenn jemand irgendwie unfreundlich zu dir wird und es kann irgendwann Typ sein, der am Telefon dir irgendwas verkaufen will und weil du nichts kaufen willst, sagt er irgendwie eine abfällige Bemerkung und auf einmal ist das Ding wieder da. Das Einzige, was wirklich hilft, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ich hoffe, die Anlage hält das aus, Ohren zu, ist das. Du musst es zerstören. So, jetzt bin ich aber froh, dass dieses Ding geklappt hat. Du musst das zerstören. Darum ging es. Die Bibel hat dafür ein Bild. Und das Bild ist eine Festung. Eine Festung. Und jetzt kommen wir auf diesen Bibelteil zurück. Das ist also nicht nur Psychologie, was ich euch vermitteln möchte, sondern das Ding kommt aus der Schrift. Ein tolles Urlaubsfoto würde man vielleicht denken. Das ist ein gewaltiges Ding, was sie da hingesetzt haben. Und wenn ihr das genauer anguckt, das hat so einen Kern, so einen alten Kern. Und da wurde nach und nach immer was angebaut, noch ein Torhaus davor und ein Turm in der Mitte und dann hinten noch ein Erker und dann nochmal ein Hinterbau. Das wurde nach und nach Schritt für Schritt erweitert. Das ist also so eine Festung, die ist über Jahre und Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte entstanden. Immer weiter haben Leute gebaut daran und es wurde immer größer, immer fester, immer gewaltiger, immer prominenter, an dem Ding kannst du gar nicht vorbeigehen. Vor allen Dingen, wenn man sich bedenkt, dass die Menschen damals, sagen wir mal Mittelalter ungefähr, in solchen Hütten gewohnt haben. Normalerweise, das ist die Behausung von 99% der Bevölkerung gewesen in unseren Landen. Ihr könnt ja mal nach Detmold fahren zum Freilichtmuseum. So Einraumhäuser, ne? So eine Tür. Naja, und im Grunde darüber kommt schon gleich das Dach. Ja, Vater, Mutter, Kinder, alles Vieh noch mit rein. Im Winter bleibt schön warm, mief wie sonst was, aber eben ein bisschen warm, ein bisschen geschützt. Das war das Haus. Und die Kirche, ne, ist im Grunde genauso, nur mit dem Glockenturm dran, auch lustig. Das ist das normale Haus. Da haben normale Leute gewohnt. Wenn man das jetzt vergleicht, 90% der Leute wohnen in solchen Häusern und dann steht so ein Koloss irgendwo in der Landschaft. Und ich habe jetzt mal versucht, ich weiß nicht genau, ob das gelungen ist, ich habe versucht, ungefähr das Größenverhältnis reinzukriegen. So eine Hütte, vielleicht, weiß nicht, 2,5 Meter, oder ich weiß nicht, wie hoch die so sind. Ich weiß nicht, ob das so passt. Wenn solche Leute in solchen Häusern an so einer Festung vorbeikommen, dann ist kein Bedarf zu klären, wer hat es hier zu sagen? Wer hat hier das Geld? Wer hat die Macht? Und wenn da einer auf dem Pferd rausgeritten bekommt, kommt den Torweg entlang mit wallendem Gewand und irgendein Helm und sowas, wenn der sagt, heb mir das mal auf, dann ist ja wohl vollkommen klar, dass der Landwirt mit der Holzforke dann anfängt zu springen. Na, bring mir das, gib mir das, nimm mir das ab. Ist ja vollkommen klar. Und das ist so ein bisschen das Bild, das auch in der Bibel gebraucht wird. Es gibt diese Festungen. So, und wie auch immer die entstanden sind, Es gibt Festungen bei Menschen, vor allen Dingen, die schon ein Leben vor der Bekehrung gelebt haben. Da sind ungute Einflüsse gekommen. Irgendwas hat was ausgelöst, irgendwas kaputt gemacht, irgendwas. So. Und das ist dann nach und nach immer fester geworden, immer größer geworden, immer mehr ausgebaut worden durch all die Erfahrungen, durch all das Kaputte, was wir auch erlebt haben. Und das finde ich klasse, dass die Bibel nicht die Augen davor verschließt, dass wir Verletzungen haben, dass wir auch Trauer haben, Schmerz, dass da manches fatal gelaufen ist und man sich ärgert, dass man die Zeit einfach nicht zurückholen kann, dass man die Entscheidung nicht nochmal resetten kann, dass man nicht sagen kann, Mensch, ne, was ich da in dem Sommer gemacht habe, ne, wenn ich noch einmal auf Februar zurückspulen könnte und diesen Anruf nicht gemacht hätte, wenn ich mich mit der und der Frau nicht getroffen hätte, wenn ich die und die Sache gar nicht gesehen hätte, wenn ich auf diese Internetseite nicht gestoßen hätte, es wäre vieles anders gewesen. Das Dumme ist, wir können nicht den Level nochmal spielen, weil es eben kein Spiel ist. Und es entstehen Verletzungen, es entstehen Dinge, die anderen vielleicht gar nicht wissen, vielleicht manchmal im Hauskreis, dass man sich so öffnet vom Gebetspartner. Das ist echt klasse, wenn ihr sowas habt. Das Ding ist, man kann hier gut sitzen und sehr fromm und sehr gut wirken. Und innerlich ist da entweder eine Wüste oder es sind Abgründe. Wir sind nicht heil. Und fand ich eben auch beim Abendmahl so schön. Ich glaube, der Andreas sagte das, Jesus ist, sein Leib ist kaputt gemacht worden, damit das Kaputte in mir wieder heil wird. Ich weiß nicht, ob ich Andreas das jetzt in den Mund lege, aber so in die Richtung. Und das ist wirklich, dafür ist Jesus gekommen. Nicht, weil wir es nicht brauchten, sondern weil wir es wirklich brauchen. Dass das, was innerlich kaputt ist und was dringend Heilung braucht, dass das auch heil werden kann. Das, was wir selber nicht heilen können, durch Jesus kann das heil werden. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Das ist der Bibelvers. Es gibt diese Festungen, und man muss sich gar nicht schämen, wenn man entdeckt, da ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist, was nicht heil ist in mir. Der Aspekt, den Paulus betonen möchte, ist, wir haben das Wort Gottes. Es ist die Kraft Gottes da und daran soll sie sich doch zeigen, dass das wieder heil wird, was kaputt ist. Dass das zerstört wird, was uns unterdrückt. Was sind denn solche Festungen? Festungen sind Dinge, wo ich irgendwie eine Blockade erlebe, wo ich etwas tun möchte, es aber nicht hinkriege. Eine Festung ist irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist, ein traumatisches Erlebnis. Und es muss nicht immer Missbrauch sein, es kann aber sein. Ich zum Beispiel wurde von meinem Mathelehrer mehrmals geohrfeigt. Und der hat mich auch an der Tafel verhungern lassen. Das ist so ein Ding, das sind Verletzungen, ob ich das verdient habe oder nicht. Ich war nie gut in Mathe, aber das hat das garantiert nicht befördert. Ich habe eine innere Aversion gegen Mathe, gegen Zahlen allgemein. Das hat mir nicht mit dem Studium geholfen, weil ich mit den ganzen Bibelstellen gar nicht gut merken konnte, weil ich mit Zahlen nicht so gut klarkomme. Das sind Dinge, und jeder hat sein Päckchen da zu tragen. Was ich irgendwann mal gemacht habe, ist, zu meinem alten Mathelehrer zu fahren. Ich wusste, wo der wohnt, war mittlerweile im Ruhestand und ich habe ein gutes Gespräch geführt mit ihm und habe ihm gesagt, ne, es sind immer noch Dinge, die ich mittrage, so, ne, und die mein Leben durchaus prägen, aber ich würde ihm gerne vergeben. Jetzt wusste er gar nicht genau, was ich damit meinte und wie das alles... Ist auch egal. Wir haben uns gut unterhalten. Ich habe ihn eingeladen. Wir hatten so einen evangelistischen Kurs danach und er ist tatsächlich einmal gekommen. Ich habe mit Schuld, das ist das Erste. Erstmal die Schuldfrage klären, ne? Auf Jesus. Ich muss niemanden bestrafen und es muss mich niemand günstig stimmen. Ich darf vergeben. So, das ist das erste Ding, ne, dass es mit der Schuld geklärt ist. Das Problem ist, diese Dinge wirken manchmal trotzdem weiter, weil sie hartnäckig sind. Und das ist das Ding mit diesem Aufblasen oder wie auch immer, diese Festen, die sich nach und nach baut, das ist nicht so schnell weg. Selbst wenn du da eine Bombe reinwirfst, bleibt ein riesen Schutthaufen und es wird nicht alles umfallen, irgendwelche Kellergewölbe oder so. Das Ding ist, wir müssen einen Kampf führen. Das ist das Ding, ne? Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen. Du musst gegen diese Dinge, gegen dies, ne, was auch im Keller deiner Seele, meiner schlummert, du musst einen Kampf führen. Du kannst nicht einfach aufgeben, nicht einfach es laufen lassen. Denn du musst einen Kampf führen. Wie führt man diesen Kampf? Das ist das Ding, was natürlich jetzt besonders interessant ist. Was tust du denn? Das erste war, ne, vergeben. Das dem anderen vergeben. Und das ist für mich leichter gewesen. Mein Mathelehrer. Ich habe einen Bekannten, der war im Kinderheim. So in den 60er Jahren. Und das sind schlimme Dinge. Er erzählte viele Sachen, die ich gar nicht weitergeben will. Aber wenn er geflohen ist, eine Sache will ich erzählen, musste er auf Erbsen knien. Hose ausziehen, mit nackten Knien auf die Erde, keine gekochten Erbsen. Und er sagt, das 2-3 Minuten hält man das aus, aber die lange Zeit, das ist Folter. So, und wenn du das erlebt hast oder irgendetwas Vergleichbares, das ist ganz schwer. Und das Ding ist, du musst Vergebung reinbringen. Ohne Vergebung wird alles vergiftet, wird alles vernichtet und es ist eine Riesenblockade, wie so eine Wand, vor die du immer wieder vorläufst. Nach dem Motto, ja, ich möchte mehr von Jesus und so. Ja, aber wenn diese Wände, diese Mauern, diese Festungen nicht eingerissen werden, ist das ganz schwierig. Da muss Vergebung rein. Und es sind feindliche Festungen. Es ist nicht, das gehört zu meinem Leben, ne, so und so war das, dann hat man auch was zu erzählen, wenn man es durchgemacht hat, sondern das gehört nicht zu dir. Das ist nicht gut. Und da haben sich eventuell auch Dinge eingenistet, die wirklich negativ sind. Das sind feindliche Sachen. Wenn du ein gestörtes Selbstbewusstsein hast, ja, wenn du in den Spiegel guckst und sagst, den wasche ich nicht oder so. Ne? Wenn du irgendwie Mühe hast mit dir, ne? das ist ein Ding, was du bekämpfen musst. Das ist nicht okay. Das solltest du als Kind Gottes nicht akzeptieren, weil Gottes Wort sagt ganz was anderes. Du bist wunderbar gemacht, einzigartig und Gott liebt dich. Das finde ich toll, als Gott geschaffen hat, ne? Hat er den Atem des Lebens eingehaucht. Und wenn der aaronitische Segen ausgesprochen wird, ne, das Angesicht Gottes soll über dir leuchten. Wenn man jetzt überlegt, wann leuchtet ein Angesicht? Wenn es strahlt, wenn es sich freut. Gott strahlt, wenn er dich anschaut. Weil du wunderbar einzigartig bist, trotz all der Sünde, trotz all dem, ne, er liebt dich. Und wenn man das selber gar nicht so akzeptieren kann, gar nicht so empfindet. Ja, ich versuche ja auch immer zur Kirche zu gehen. Und ich will ja auch meinen Zehnten auch irgendwann geben. Und du gar nicht die Liebe und die Wertschätzung Gottes so annehmen kannst. Das ist so ein Ding, ist ja irgendwie eine feindliche Festung. Eigenmächtige Gedankengebäude. Irgendwas, was eine Eigendynamik bekommt. Was du gar nicht wegkriegst. Das ist wie, wenn du mit so einem Geländewagen fährst über so eine Wiese, ne, dann ordentlich Gas gibst, dann spritzt der Schlamm und Modder. Wenn du 2 Jahre über diese gleiche Wiese fährst, immer die gleiche Strecke, dann bilden sich Spurrillen. Und wenn du dann irgendwann mal sagst, ich möchte da aber mal raus aus dieser Spurrille und reißt das Lenkrad rum, was wird passieren? Du kriegst das Lenkrad gar nicht, es schlägt dir zurück. Du wirst kommst wieder in diese alte Spur, weil die Spurrillen sind so tief, Durch Jahre, 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 in denen du drin gefahren bist, du hast gehen lassen. So tief, dass du gar nicht rauskommst. Ja, ich bin frei. Ja, ich bin geliebt. Das sind aber manchmal nur Worte. Aber im Herzen spürst du das gar nicht. Und dieses Ding, das zu durchbrechen, das sind eigenwillige Gedanken, weil das sind Festungen. Und die musst du bekriegen. Das fand ich interessant, als ich mich mit diesem Vers beschäftigt habe. Nicht mit den Waffen dieser Welt. Du kannst natürlich zur Psychotherapie gehen und nicht gegen Psychotherapie, das ist manchmal sehr gut, auch medikamentöse Therapie hat absolut ihren Platz. Ich will nicht sagen, gebrauch das Wort Gottes und dann brauchst du kein Insulin mehr zu nehmen, das ist ja fahrlässig. Das Ding ist, wir brauchen die Kraft Gottes, um geistliche Festungen aufzulösen. Geistliche Festungen werden nicht aufgelöst durch Psychotherapie und schon gar nicht durch Medikamente. Das Wort Gottes ist die Kraft. Wie Luther sagte, wenn wir jetzt schon mal Luther sind, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ja, der Feind dieser Welt, ein Wörtlein kann ihn fällen. Gott sprach und das ganze Weltall entstand. Und diese Kraft ist die Kraft des Evangeliums. Ja, Paulus spricht von der Kraft des Evangeliums. Das ist auch eine Kraft, die selig macht, allen, die daran glauben. Das Kapitel im Römerbrief. Diese Kraft, die Jesus aus den Toten geholt hat. Und welches Problem, das du hast, ist größer, als dass Jesus getötet wurde, im Totenreich war und die Sünde der kompletten Welt auf sich genommen hat. Welches Problem ist größer bei dir, als das Problem, das Jesus hatte? Im Totenreich. Und die Kraft Gottes hat ihn aus den Toten auferweckt. Und diese Kraft ist in uns mächtig. Das heißt, es kann kein Problem sein, kein Problem geben, dass, wo du sagst, ich bin halt so. Es geht nicht. Es ist vorbei. Gott liebt mich nicht. Das sind Lügen. Das sind Festungen. Und das musst du besiegen, damit du nicht länger unter der Macht von diesen feindlichen Festungen lebst. Eine mentale Festung ist eine Lüge, die auf ein Erlebnis in der Vergangenheit beruht und in Christus niedergerissen werden kann. Das war im Grunde so die Botschaft. Das Ding ist, manchmal nimmt es wirklich groteske Züge an. Zum Beispiel beim Thema Magersucht. Da ist, wahrscheinlich habt ihr auch solche Filmberichte gesehen, eine spindeldürre, meistens Frauen, ist aber Männer und Frauen gleich, spindeldürr, super mager, so knochige Finger. Und diese Frau sieht sich im Spiegel an und sagt, ich bin zu dick. Da wird jemand denken, die braucht eine Brille, das wäre schon mal der erste Schritt. Aber dass man das, was man sieht, die Fakten, die man sieht, nicht als Fakten nimmt, sondern anders darüber denkt, anders darüber fühlt. Unabhängig von den Fakten. Gott sagt dir, ich sehe dich so und so. Und du sagst, nein, ich bin aber so und so. Du sagst zwar, ich bekenne mit dem Munde, die Schrift ist wahr und das ist mein Status in Christus, aber es kommt nicht in dein Herz. Es verändert dich nicht. Du glaubst nicht wirklich dran. Du glaubst, dass die Schrift wahr ist, aber du selber glaubst über dich etwas anderes. Und wenn das auseinandergeht, dann frag, woher das kommt. Genauso wie ich mit meinem Muskelkater in der oberen Extremität. Frag, woher das kommt. Wann ist das passiert? Wann hast du das von Gott? Hast du das von irgendwelchen Christen mal aufgeschnappt? Oder ist es die Folge von irgendeiner Sünde, dass du dich selbst verurteilt hast? Ne? Eigentlich sollte dir die Sünde verurteilt werden und nicht du. Der Satan kommt in die Hölle, du zu Gott. Ist irgendwann mal was falsch abgebogen? Wie kommt es, dass das in deinem Leben ist? Und das finde ich super spannend, weil Paulus uns alles gibt, was wir brauchen. Wir haben die Macht, durch das Wort Gottes, solche feindlichen Festungen zu zerstören. A, die Schuldfrage muss geklärt sein. B, halte das Wort Gottes dagegen, selbst wenn du dich anders fühlst. Denn eine der Haupt, vielleicht diese Truppen, die aus dieser Festung rauskommen, die Soldaten in dieser Festung, sind die Gefühle. Ich erzähle eine kurze Geschichte. Eine Frau, lange Jahre in der Gemeinde. Ihr Mann hat mir gesagt, wir spenden nicht an die Gemeinde. Sagt die, warum? Also nicht, dass ich irgendwie Rechnungen verschicke oder bei Leuten auf dem Sofa sitze, sage, jetzt schieb mal rüber die Kohle, sondern einfach nur, interessant, warum gebt ihr nicht? Und er sagt, wir haben das Geld nicht. Das ist ja klar. Also wenn man danach fragt, wer hat zu viel Geld, dass man es dann, was man überhaupt nicht mehr unterbringen kann, dann kann man ja auch Gott noch zuschustern. Das ist ja nicht das, was wir in der Schrift sehen. Ne? 10% ist ein Richtwert. Warum bringt ihr es nicht übers Herz? Ne? Das kann man ja schon mal so fragen. Und raus letztlich kam diese Frau, ne? Die schimpft ihn immer aus, wenn er was gibt. Also er muss es heimlich geben. So, wenn sie es nicht merkt. Sie hat eine ganze Riesenaversion gegen Geld abgeben. So, warum? Das ist für mich die Frage, warum? So, und sie ist aufgewachsen in einem ganz armen Verhältnissen. Ganz wenig Geld war da, ne, auch von Arbeitslosigkeit geprägt oder von geringfügiger Beschäftigung. Und es war nie genug. Und die Kinder haben immer, kann ich da? Nein, du kannst es nicht. Du weißt doch, wir haben das Geld nicht. Und dann kann ich dir keine Schulbücher mehr kaufen. Oder auf die Klassenfahrt darfst du sowieso nicht. Also immer so auch auf die Kinder das Ding übertragen. Ne? Und hey, du immer mit deinen Ansprüchen. Und das, hätte ich auch am liebsten gar keine Kinder in die Welt gesetzt, wenn ich gewusst hätte, wie teuer das ist. Oder so. Und diese ganze Last, die die Eltern trugen, so auf dieses kleine Mädchen abgeladen. Nach dem Motto, ich bin schuld. Also es ist furchtbar, die Armut. Und ich habe selber mit Schuld. Das Wichtigste ist, das Geld irgendwie, also irgendein kleines Schutzmäntelchen von Geld um sich zu haben, dass man nicht so furchtbar frieren muss. So, und aus dieser Haltung heraus ist die Frau durchaus Christ geworden, aber da ist irgendwas im Leben, ne, was ganz ungut war. Eine ganz schlechte Dynamik entfaltet hat. Und was ihre Eltern hätten tun sollen, ist, hey, wir haben wenig. Aber wir vertrauen jetzt Gott, dass er uns hilft. Ne? Hier sind die Rechnungen, wir legen die vor Gott aus und wir beten dafür, dass Gott uns am Ende des Monats so viel zur Verfügung stellt, dass wir durchkommen. Wir vertrauen, wir legen unser Glauben zusammen, wir vertrauen jetzt und wir werden erleben, dass Gott uns hilft. Gott wird uns, wir wissen noch nicht wie, lass uns mal gespannt sein, was Gott sich einfallen lässt, um uns zu helfen. So, das haben die Eltern nicht gemacht. Und manchmal geben wir unseren Kindern nicht, was unsere Kinder brauchen. Ja. Das sind eben nicht nur Strenge, sondern auch diese Dinge, die Glauben und Vertrauen wecken. So, diese Frau ist aufgewachsen, Christ geworden, alles verstanden, aber an dem Punkt Geld klemmt es ganz gewaltig. Und sie kann es auch ihren Kindern nicht weitergeben. Wir müssen für uns behalten, weil da ist die Freiheit und die Großzügigkeit Gottes und dieses Vertrauen. Der Vater wird mich tragen, was auch passieren wird. Ich werde niemals zugrunde gehen. Dieses Grundvertrauen, wo ich denke, Mensch, das ist das sowas Tolles, das wir als Christen haben dürfen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der fürsorglich ist und gütig und der wirklich zu seinem Wort steht. All das ist ihr versperrt, ist blockiert. Wie unkenntlich gemacht, ein dunkler Vorhang davor. Und das tut mir so leid. Es geht mir nicht darum, ich brauche die Kohle von dieser Familie. Das ist nicht mein Ansatz. Sondern ich würde so gerne sehen, dass diese Frau wirklich das Vertrauen hat und erfüllt wird und frei. So wie Jesus gelebt hat. Dieses neue Leben, das war der Anfangsvers, ne, in das Jesus uns reingeholt hat, das wünsche ich euch. Amen. Ja, ich möchte noch beten und alle schließen die Augen. Und wem das heute gar nicht zu sagen gehabt hat,
der darf sich setzen, darf sich entspannen. Und wo eine innere Not angesprochen wurde und ja überhaupt in der Predigt nicht befriedigend behandelt und dass man jetzt raus ist und durch ist, sondern es ist vielleicht eher was aufgekratzt und fängt an zu bluten oder zu eitern, da halt das Gott hin und verheimliche das nicht, versuche es nicht zuzudecken, sondern halt das Gott hin, dass er sich es ansieht. Er ist der Arzt und er weiß das Medikament, was nötig ist. Er heilt, wenn du ihn bittest. Wenn das irgendwas dir klar geworden ist, dann sprich mit Gott. Erklär ihm das, zeig ihm das, klage ihm. Und bitte, dass er da reinkommt, dass er heilt, dass er das aufbricht und die Festung niederreißt und für dich eine Freiheit, eine Freude und eine Gelassenheit, eine Zuversicht da rauskommt. Das ist das, was die Frucht des Heiligen Geistes ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns durch und durch kennst und dass wir dir nichts vorzuspielen brauchen und dass du da bist, um zu heilen. Und wir können dich überhaupt nicht beeindrucken, dadurch, wie gut wir sind und wie religiös und wie toll wir das alles machen. Sondern wir sind bedürftig und brauchen wirklich deine Hilfe und deine Heilung. Und du bist da, Jesus. Und du willst heilen. Und es sind andere geheilt worden. Und jeder, der dir vertraut, wird Heilung erfahren, wird dein Wort ernst nehmen. Und wenn wir dein Wort gegen diese Festungen anführen, dann wird dein Wort siegen. In deinem Wort ist die Kraft. Dein Wort ist die Dynamis. Dass das stärker ist als alles, was diese falschen, feindlichen Festungen in die Luft sprengt. Das muss weg und es wird weggehen, wenn wir dein Wort dagegen halten. So wie Jesus in der Versuchung dein Wort dagegen gehalten hat. Wir sind versuchbar. Jesus, du warst auch versuchbar. Aber wir können dein Wort dagegen halten. Und wer falsch über sich denkt, schlecht und negativ, der halte dagegen, dass er ein geliebtes und wertvolles Kind Gottes ist. Wer depressiv ist, der halte dagegen, dass Gott Güte und Barmherzigkeit und Treue hat, genug und neue Hoffnung gibt. Es wird Hoffnung kommen. Wenn du dich sorgst, halte das Wort dagegen, dass Christus sich für dich sorgt. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für dich. Und wenn du für Jesus sorgst, dann ist die Sorge gut getragen. Wo eine Gebundenheit vorliegt, wenn du dich gebunden fühlst und nicht rauskommst, halte das Wort Gottes dagegen. Die Schrift sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese Freiheit ist da. Und nichts darf dich unterdrücken und gefangen nehmen und fremdbestimmen. Wenn du dich selbst verdammst für das, was du getan hast, dann halte dagegen, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Vater, wir wollen mutig kämpfen mit deinem Wort. Dein Wort ist Wahrheit und es hat Kraft und der Feind muss fliehen und die Festungen werden zerstört werden. Vater, wir stellen uns unter deinen Segen, unter deinen Schutz und gerade die Geschwister, die leiden, Jesus, hülle sie ein in deinen Frieden, in deinen Wohlgefallen, deine Freundlichkeit und gib ihnen neu die Hoffnung, dass du die Hoffnung, die Zukunft bist und dass nichts stärker ist als du, dass sie bei dir in guten Händen sind. Diese Freiheit, Jesus, dieser Freiheit segne ich uns alle. Amen.